SRF Audio. SRF 1. Jetzt mit dem Regionaljournal.
Das ist das Regionaljournal für Zentralschweiz. Weitere Turbulenzen rund um die Luzerner Show-Software. Nachdem die Regierung das Projekt abgebrochen hat, zieht die Herstellerfirma jetzt den Stecker. Und das ist für die Schulen ein Problem. Konkurs oder doch nicht? Rund um die Firma Nord Stream 2 gibt es Verwirrung. Klar ist, 106 Leute Zug verlieren ihren Job. Was sonst genau Sache ist, wir klären es mit der Zuger Volkswirtschaftsdirektorin. Mehr Raum für die Pädagogische Hochschule Zug. Dafür bauen die privaten Schulen St. Michael in der Stadt Zug ihren Schulcampus zünftig aus. Und Passstrassen im Kanton Uri, die haben eine lange Geschichte und darum redet da, wenn etwas an diesen Strassen muss gemacht werden, auch der Denkmalschutz mit.
Die Denkmalpflege hat ein Ziel, möglichst die Substanz zu erhalten, das ist klar. Aber auf der anderen Seite gibt es natürlich Sicherheitsbedürfnisse, die ganz klar sind, die man erfüllen muss.
Damit alles berücksichtigt werden kann, die Sicherheit und der historische Wert, gibt es im Kanton Uri jetzt ein neues Gestaltungskonzept für Passstrassen. Das Wetter, morgen gibt es einen Tag mit einem Haufen Sonne und Temperaturen bis zu 11 Grad. Am Mikrofon Sammy Studer. Statt ein langsames Anhalten gibt es jetzt eine Vollbremse. Die umstrittene Showsoftware Educase vom Kanton Luzern wird viel früher abgeschaltet als geplant. Letzte Woche hat nämlich die Herstellerfirma BaseNet alle Verträge per sofort gekündigt. Schon im Februar hat der Kanton gesagt, er sei dermassen nicht zufrieden mit dem Projekt, dass er es beenden wolle. Aber ob sofort wirklich sofort heisst, der Beitrag von Miriam Breu.
Es ist ein Brief vom Verband der Luzerner Gemeinden VLG, der diese Woche ist, in die Luzerner Gemeindehäuser geflattert. Das Schreiben liegt auch uns vor. Da drinnen heisst es, die Gemeinden sollen gerade jetzt dem Softwareunternehmen BaseNet einen eingeschriebenen Brief schicken und alle Schülerdaten verlangen, weil der Worst Case sei eingetroffen. Wir gehen davon aus, dass wir möglicherweise schon Ende Woche nicht mehr auf die Software zugreifen können. Schliesslich heisst es da drin, die Verträge werden mit sofortiger Wirkung gekündigt. Dass die Kündigung kommt, das hat sich zwar abzeichnet, aber sagt Sibyl Boos, Präsidentin vom VLG.
BaseNet hat jetzt in den letzten Tagen all die Verträge per sofort gekündigt und sie haben das angekündigt vor etwa 2 Wochen. Aber wir sind doch eigentlich sehr enttäuscht von dem Vorgehen von BaseNet, weil wir versucht haben, eine einvernehmliche Lösung auch für den Weiterbetrieb zu finden. Und entsprechend sind wir schon enttäuscht, dass jetzt die Kündigung kommt. Vor allem auch Gemeinden haben ihrerseits ihre vertraglichen Verpflichtungen, Zahlungen und Aufgaben immer wahrgenommen. Von dort her sind wir schon enttäuscht, ja.
Ein anders sieht man es bei der Firma BaseNet Education AG. Warum die Kündigung subito? Dazu sagt die Pressesprecherin Andrea Elmer.
Durch die Beendigung des Gesamtprojekts könnte der Betrieb und die Wartung nicht wie das anhin vorgeführt werden. Für uns hat sich die Situation grundlegend verändert und entsprechend müssen wir auch die Weiterführung des Betriebs mit dem Kanton neu diskutieren.
Im Vertrag innen sei ein außerordentliches Kündigungsrecht festgehalten, heisst es bei BaseNet auf die Frage, ob das denn auch rechtlich verhebe. Beim Kanton Luzern, wo die Software für die Gemeinden bestellt hat und bei den Gemeinden selber, ist man da ein bisschen zurückhaltender, von wegen, ob die sofortige Kündigung auch rechtlich verhebt. Aber jetzt geht es zuerst mal um etwas anderes, sagt Sibyl Boos vom VLG.
Der Fokus ist jetzt einfach, dass die Schulen weiterhin eine Software haben, die funktioniert. Entsprechend müssen wir eben die Daten einverlangen. In der BaseNet, alles andere wird rechtlich momentan abgeklärt und da können wir noch nichts dazu sagen.
Wichtig ist es also, dass alle Listen mit den Daten von Schülerinnen und Schülern ajour bleiben und man sie nutzen kann. Da geht es vor allem um eine umfangreiche Adresskartei. Nur, wie lange läuft das noch über die Software weiter? Jetzt zeigt sich, dass der Begriff mit sofortiger Wirkung dehnbar ist. Wird die Software wirklich schon den Freitag, 4. März abgestellt? Der Bildungsdirektor vom Kanton Luzern, der Marcel Schwertzmann, sagt:
Das kann ich nicht sagen. Wir sind nach wie vor in Kontakt mit der Lieferantenfirma und dem VLG. Aber das steht im Schreiben drin und da muss ich mich auf das einstellen.
Beim Kanton Luzern hat es noch im Februar geheissen, wir schauen, dass die Software weiterläuft, bis die neue Lösung funktioniert. Ob es denn so lang ist, da sagt BaseNet-Pressesprecherin Andrea Elmer.
Die Software steht mindestens bis zum 4. März 2022 zur Verfügung. Wir verhandeln im Moment mit dem Kanton, wie eine Weiterführung über den Termin raus könnte aussehen. Wir bieten die Hand zu einer konstruktiven Lösung und haben da bereits konkrete Lösungsvorschläge unterbreitet.
Was das für Vorschläge sind, da lässt sich BaseNet Education nicht in die Karte schauen. Wer jetzt im Moment aber gerade ziemlich am Reifeln ist, das sind Gemeinden. 64 Luzerner Gemeinden arbeiten schon mit EduCase, die restlichen 16 noch nicht. Und jetzt gibt es zuerst mal für die Verantwortlichen beim Kanton Luzern viel Arbeit. Sibylle Boos, Präsidentin des VLG.
Die Gemeinden tun das jetzt in diesen Tagen schriftlich einfordern von BaseNet, dass sie die Schuldaten bekommen. Und die werden dann vom Kanton auf eine andere Datenbank allenfalls migriert. Einfach so. Für uns ist der Fokus wirklich, dass die Schulen weiterhin eine funktionierende Software haben.
Jetzt wird also weiter verhandelt darüber, wie der Übergang trotz dieser rassigen Kündigung einigermaßen geordnet passieren kann. Und eins ist schon jetzt klar. Das Thema beschäftigt auch Politik. Die Grünliberalen haben schon nach dem Stopp durch den Kanton bekannt gegeben, dass sie eine parlamentarische Untersuchungskommission fordern, die die ganze Geschichte und Beschaffung dieser Schulsoftware unter die Lupe nimmt.
Gestern ist bekannt worden, dass die Firma Nord Stream 2 alle 106 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu Zug entlässt. Die Firma baut und betreibt die umstrittene Gaspipeline Nord Stream 2. Zuger Volkswirtschaftsdirektorin Silvia Thalmann hat bei uns im Interview gesagt, die Firma sei wegen der Sanktionen gegen Russland zahlungsunfähig und müsse Insolvenz anmelden. Heute nimmt Nord Stream selber Stellung und sagt, sie seien gar nicht Konkurs. Ich wollte darum von Silvia Thalmann vor der Sendung wissen, was jetzt konkret Sache ist.
Bis zum jetzigen Zeitpunkt ist der Konkurs von der Nord Stream 2 AG nicht formell angemeldet. Fakt ist aber, dass die Konten der Unternehmung gesperrt sind. Und insofern ist eine de facto Insolvenz natürlich schon bestehend. Wir haben ja gestern eigentlich vor allem im Zusammenhang mit den Kündigungen angeschaut, ob es sich da um eine Massenentlassung handelt. Und wir haben eben festgestellt, dass die Entlassungen nicht den Vorgaben entsprechen von der Massenentlassung gemäss OR, weil eben ja das Unternehmen gar nicht Zugriff hat auf die Konten, weil eine de facto Insolvenz besteht.
Aber wenn jetzt eine Firma selber kommt und darauf beharrt, wir sind ja nicht Konkurs, ist es nicht ein Wortklauberei, weil finanziell können sie nicht mehr handeln, sie sind zahlungsunfähig, dann wird es auf das rauslaufen im Jahr.
Das kann ich so nicht beurteilen. Wir haben jetzt wirklich einfach die Situation angeschaut, handelt es sich um eine Massenentlassung? Und bei einer Massenentlassung geht man ja davon aus, dass eine Mehrheit der Mitarbeiter nicht mehr weiter beschäftigt werden kann, aber dass das Unternehmen weiterhin noch tätig sein kann. Und dann findet ja Konsultationsverfahren statt. Man muss dann nach Lösungen suchen, wie man die Kündigungen eigentlich könnte verhindern oder halt dann einfach zum Beispiel weniger Kündigungen aussprechen. Unter den gegebenen Informationen, die wir hatten, dass das Unternehmen effektiv einfach nicht mehr Zugriff hat auf die Bankkonten, haben wir müssen sagen, nein, das ist wirklich nicht die Situation von einer Massenentlassung. Das Unternehmen kann seine Verpflichtungen, seine finanziellen Verpflichtungen nicht mehr nachkommen. Und eigentlich in dem Zusammenhang haben wir dann gesehen, das ist effektiv eine de facto Insolvenz, wo man natürlich sonst in der Wirtschaft in dem Sinn nie antreffen tun. Das ist schon eine einmalige Situation, wie wir jetzt haben, wo es aufgrund von Sanktionen für ein Unternehmen so zu drastischen Einschnitten kommt.
Jetzt ist es so, dass quasi das Unternehmen über die Medien auch kommuniziert hat, ja, nein, halt, wir sind nicht Konkurs, das ist falsch übergekommen. Inwiefern dürft ihr auch direkt kommunizieren mit der Firma, dass sie das über die Medien machen, ist ja doch irgendwie überraschend.
Wissen Sie, ich denke, das ist wirklich eine einmalige Sache für ein Unternehmen. Und das Unternehmen, das sucht jetzt nach Lösungen, wie können wir eigentlich jetzt welchen Handlungsspielraum haben wir jetzt in dieser Situation? Und ich muss davon ausgehen, dass das Unternehmen alle Hebel in Bewegung setzt, um irgendeine Lösung zu suchen, die einen gangbaren Weg aufzeigen tut. Und da, was das Unternehmen alles für Möglichkeiten prüft, um halt eben den Deponieren von der Bilanz zu verhindern, das kann ich Ihnen nicht sagen.
Wie eng seid ihr mit der Firma oder mit der Geschäftsleitung von dieser Firma in Kontakt vom Volkswirtschaftsdepartement im Kanton Zug?
Es ist der Leiter vom Amt für Wirtschaft und Arbeit, der jetzt gefragt ist und gefordert ist. Es sind Mitarbeitende vom RAV, die jetzt Vorbereitungen treffen, dass sie die Mitarbeiter, die von der Kündigung betroffen sind, informieren über ihre Rechte und über ihre Pflicht.
Ihr habt gestern auch gesagt, weil die Firma zahlungsunfähig ist, Nord Stream 2, könnte es auch keinen Sozialplan geben. Daran hat sich nichts geändert heute.
Nein, das wäre ja auch etwas, wo man dann in Form von einer Massenentlassung würde sagen. Dann muss man sagen, die jetzt betroffen sind, machen wir da einen Sozialplan. Aber wenn das Unternehmen nicht mehr zugreifen auf seine Finanzmittel, dann kann man zwar einen Sozialplan machen, aber man kann ja dann eigentlich nicht realisieren.
Silvia Thalmann, Volkswirtschaftsdirektorin vom Kanton Zug. Und wir bleiben gerade in diesem Kanton. Zug leistet dieses Jahr nur noch ein stark reduziertes Härtefallprogramm. Mehr dazu gibt es jetzt in den Nachrichten mit der Thuli Stauder.
Der Kanton Zug gibt zwar noch mal Geld frei für Firmen, die Anfang Jahr noch unter den Corona-Einschränkungen gelitten haben oder noch weiter darunter leiden. Unterstützung beantragen können noch Hotel, Restaurants, Betriebe aus der Event- und Reisebranche, die mehr als 40% an Umsatz eingebüßt haben, teilt der Kanton mit. In den Kantonen Obwalden und Nidwalden sind Initiativen zustande gekommen, die einen Plan für einen Klimaschutz fordert, nämlich Netto Null bis 2040. Das heisst, Kantone sollen bis dann in Sachen Treibhausgas klimaneutral sein. Die konkreten Massnahmen dafür müssten dann noch definiert werden. Die Initiative lanciert haben linke und grüne Parteien und Naturschutzorganisationen. Laut einer Mitteilung haben sie innerhalb 60 Tagen in Nidwalden 1100 Unterschriften und in Obwalden 800 gesammelt. Nötig wären je 500. Im Kanton Zug sollen Firmeninhaber zwischen Dezember letztes Jahr und im Februar von diesem Jahr total 46'000 Liter Benzin gestohlen haben. Er hat 135 Mal mit der Kundenkarte Benzin abgezügelt, aber die Rechnung nie gezahlt. Und die Rechnung, die war mit 88'000 Franken hoch gewesen. Der Firmeninhaber hat den Tankstellenbetreiber falsche Angaben gemacht. Die Rechnung habe darum nie zugestellt werden können, teilt die Zuger Strafverfolgungsbehörde mit. Weil die Angestellten von der Tankstelle aber den 23-jährigen Mann fängs gekannt haben sie die Polizei gerufen, als er wieder mal vorbeikommen ist. Er hat keine Bewilligung gehabt, Treibstoff zu transportieren. Die Staatsanwaltschaft hat eine Strafuntersuchung eröffnet.
Die privaten Schulen St. Michael in der Stadt Zug bauen ihren Showcampus aus. Nicht für sich, sondern in erster Linie für die pädagogische Hochschule, die dringend mehr Platz braucht. Und auch für Showangebote der Stadt Zug. In 4 Jahren soll alles fertig sein. Heute ist eine Machbarkeitsstudie vorgestellt worden. Der Michael Zetzi war dabei.
Auf dem Areal der Schule St. Michael, am Hang ein bisschen oberhalb der Stadt Zug, ist auch die pädagogische Hochschule untergebracht. Die Schule hat zwar nicht vor, gross zu wachsen, sagt der Zuger Bildungsdirektor Stefan Schleiss.
So, es gelingt uns, Studierende zu gewinnen, die sich bewusst für eine familiäre, kleinere, persönliche PH entscheiden. Und das wollen wir auch in Zukunft so haben.
Und gleich braucht die PH mehr Platz, wo sie heute auf dem Areal nicht hat. Alle Gebäude werden voll genutzt. Die Schulen St. Michael sind darum mit dem Vorschlag auf den Kanton zu, auf ihrem Areal zu bauen. Und vor gut einem Jahr hat es die ersten Gespräche gegeben. Heute jetzt ist vorgestellt worden, wie der Campus künftig aussehen könnte. Da, wo heute die Turnhalle und der Allwetterplatz stehen, soll es einen neuen grossen Kubus geben für die pädagogische Hochschule mit etwa 5'000 Quadratmeter Platz, darunter eine kleine Tiefgarage, damit es an der Oberfläche Platz gibt für Grünfläche und im Hügel hinten dran soll es eine neue Dreifachturnhalle geben. Und ins Gebäude, wo heute die PH drin ist, da soll die Stadt Zug reinkommen. Mit Angebot für die schulergänzende Betreuung oder für Psychomotorik, sagt Stadträtin Eliane Birchmeier.
Wir haben heute eine Raumknappheit, wir haben auch einen gewissen Nachholbedarf aus der Vergangenheit und müssen zusätzliche Angebote schaffen für die schulergänzende Betreuung. Und dass die Möglichkeit, dass wir jetzt auf dem Campus St. Michael Räume nutzen können, das ist für uns genau zum richtigen Zeitpunkt gekommen und wir können das in unsere Planungen mit integrieren.
Laut der Machbarkeitsstudie, die heute vorgestellt worden ist, soll das Areal etappenweise umgebaut und erweitert werden, 2 Jahre lang. Damit gibt es ja keinen Unterbruch im Unterrichtsbetrieb. Ein neues grosses Gebäude für die Pädagogische Hochschule, sanierte Räume für die Stadt Zug. Zahlen aber dann das alles die Schule St. Michael, die Eigentümerin ist vom Areal und der Schulhäuser. Und das auch will bleiben. Ein Verkauf sei keine Option, hat es heute geheissen. Wie viel kostet der neue Campus? Barbara Hofstetter, die Verwaltungsratspräsidentin der Privatschule, gibt sich nur bedeckt.
Bei der Baueingabe können wir es genau sagen, dann haben wir die genauen Zahlen, aber wir werden jetzt uns auf die Suche machen, wie wir zu dieser Finanzierung kommen. Als Mieter natürlich von der Stadt und vom Kanton werden wir kein Problem haben.
Ein erstes Modell zeigt es. Der Neubau auf dem Areal der Schule St. Michael, das ist ein ziemlicher Kasten. Mit grösserer Opposition rechnet Barbara Hofstetter aber nicht.
Einsprachen gibt es halt heute überall. Und wir werden sicher, die Nachbarn sind jetzt heute auch informiert worden mit einem Brief. Und wir werden die noch einladen und persönlich informieren, wie das Projekt könnte aussehen. Der Baulärm wird halt sein, eine gewisse Zeit. Aber ich glaube, da werden wir nicht viel Gegenwehr haben. Darüber sagen wir mal, ich hoffe es mindestens.
Wie gesagt, der Kanton und Stadt Zug sollen die Mieter bleiben. Und das sei okay so, sagt Eliane Birchmeier, die Chefin vom Stadtzugerbaudepartement.
Wir haben das natürlich auch gegenübergestellt, weil wir das jetzt selber bauen würden. Und da muss ich sagen, der Mietpreis, den wir angeboten bekommen, der der gleiche ist wie Kanton, PA-Zug in der Vergangenheit gezahlt hat, dass der sehr, sehr fair ist und vermutlich selber bauen vielleicht sogar leicht teurer könnte kommen, wenn man alles mit berücksichtigen tut. Aber ich denke, wir sind da in einem guten, ausgewogenen Verhältnis.
Glücklich mit den Aussichten auf der Neubau ist auch der Zuger Bildungsdirektor Stefan Schleiss. Die Unterrichtsräume, die die PH heute hat, die hätten die nächste Zeit nämlich saniert werden müssen.
Darum ist jetzt natürlich die Perspektive, in 4 Jahren einen Neubau zu beziehen, eigentlich eine Win-Win-Situation. Also für uns wirklich ein rechtes Projekt zur rechten Zeit.
Bis in einem Jahr soll ein Bauprojekt parat sein. Anfang 2024 soll es losgehen mit dem Bauen und im 2026 rechtzeitig auf das neue Schuljahr ran, soll alles fertig sein.
Die Passstrasse über Gotthard, den Susten oder über die Furka. Sie sind beliebt bei Töfffahrerinnen oder Autofahrern. Sie sind aber auch ein Teil der Schweizer Geschichte, als Handels-, Militär- und Tourismusroute. Das historische Erbe will der Kanton Uri jetzt besser schützen. Wenn auf der Passstrasse Bauarbeiten anstehen, dann soll die Denkmalpflege in Zukunft ein gewichtiges Wort mitreden. Für das hat der Kanton Uri ein neues Gestaltungskonzept entworfen. Der Christian Nöchslin hat sich das vom Denkmalpfleger erklären lassen, und zwar in der Schöllener Schlucht.
Auto und Lastwagen fahren in höchem Tempo von Göschenen in Richtung Andermatt. Die Strasse, die sich durch die enge Schöllenenschlucht schlängelt, ist vor ein paar Jahren ausgebaut worden. Die Kurven sind nicht mehr so eng, die Zeiten sind vorbei, wo die Reisegar regelmässig stecken geblieben sind. Für die breiteren Kurven, die jetzt etwas weiter in die Schlucht herausragen, haben die Stützmauern unter der Strasse angepasst werden. Bei diesem Ausbau hat man Rücksicht genommen auf die Bausubstanz aus den 1950er Jahren, sagt der Urner Denkmalpfleger Thomas Brunner.
Man sieht hier eine hohe Mauer, die im unteren Teil noch die Bruchsteinmauer aus den 50er Jahren ist. Die haben wir oben dran ergänzt, damit man nachher bei der Kurve selber flächer ist. Wir haben noch einen Cordon hergemacht aus Beton. Tatsächlich Beton eigentlich, aber das immer in der gleichen Art, sodass eigentlich der Schwung von dieser Kurve auch übernommen wird in dieser ganzen Form.
Alt und neu haben wir da gut miteinander verbunden, findet Thomas Brunner. Bei den anderen Passstrassen im Kanton Uri, zum Beispiel beim Klausen, im Furka oder im Oberalp, sieht es hingegen weniger gut aus. Das zeigt eine umfangreiche Dokumentation. Aufwendige historische Kolonnensteine am Rand der Strasse hat man durch Betonabschrankungen ersetzt. Ein Bachübergang aus Stein ist provisorisch mit Beton repariert worden. Der Thomas Brunner redet von einem Flickwerk, wo in der Landschaft Tage stören.
Es ist natürlich so, dass eine flache Betonwand, die spiegelt, ganz anders wirkt als eine Bruchsteinmauer, die quasi aus dem Stein vor Ort gemacht worden ist. Und da probiert man natürlich trotzdem, dass man auch neue technische oder Materialien muss, verwenden, dass man da auch gleich probiert, irgendetwas herzubringen, das dann auch in die Landschaft hineinpasst.
Dass es wichtig sei, eine Passstrasse als Gesamtbauwerk anzuschauen, das Bewusstsein hat sich erst in den letzten Jahrzehnten so richtig entwickelt. Das neue Urner Gestaltungskonzept für Passstrassen soll so Bausünden künftig verhindern. Es macht Vorgaben, wie ein Tiefbauamt bei der Sanierung von Brücken, Stützmauern, Entwässerungsrinnen oder Leitplanken soll vorgehen. Bei Reparaturarbeiten sollen künftig wieder mehr ursprüngliche Baumaterialien zum Einsatz kommen. Das Konzept haben die Denkmalpflege und Baufachleute zusammen erarbeitet, dementsprechend gut akzeptiert sei es auch beim Tiefbauamt.
Denkmalpflege hat das Ziel, möglichst die Substanz zu erhalten, das ist klar. Aber auf der anderen Seite gibt es natürlich Sicherheitsbedürfnisse, die ganz klar sind, die man erfüllen muss. Und im Gespräch zusammen findet man vielleicht eine Art, wo beide damit sich einverstanden erklären können. Man kann voneinander profitieren und ich denke, das bewährt sich jetzt schon eigentlich.
Weil, so sagt es der Thomas Brunner, alle haben das Interesse an sorgfältig sanierten Passstrassen, die gut Tage in die Landschaft passen.
Wir wollen ja die Landschaft auch zeigen, den Leuten, die vorbeikommen. Und die muss aber auch, oder die Leute müssen auch sehen, dass wir sorgfältig mit dieser Landschaft umgehen.
Ein paar Kurven weiter oben in der Schöllenenschlucht fährt man durch einen Tunnel durch, raus auf die berühmte Teufelsbrücke. Von der Felswand grüßt Heinrich Daniot sein Rote Teufel. Weit unten in der Schlucht rauscht raus. Die Teufelsbrücke ist in den 1950er Jahren gebaut worden und schon damals hat die Frage nach den richtigen Materialien beschäftigt, wie ein Beitrag von der Schweizer Filmwochenschau aus dem Jahr 1955 zeigt.
Hoch über der schäumenden Reuss wölbt sich ein Bogen aus sorgsam zusammengepassten Steinen, denen ein Betonguss den letzten Halt geben wird. Durch eine Granitverkleidung hofft man, die neue Brücke der Umgebung anzupassen.
Die optische Anpassung an die imposante Felsschlucht sei dank deren Auskleidung mit Granit auch tatsächlich gelungen, findet der Denkmalpfleger Thomas Brunner. Das Urner Gestaltungskonzept für Passstrassen soll in Zukunft also dafür sorgen, dass die historische Bausubstanz erhalten bleibt, dass Rücksicht genommen wird auf die heutigen Anforderungen an eine Strasse und dass Passstrassen gut in die Landschaft passen. Für künftige Sanierungen von diesen historischen Verkehrswegen können der Kanton Uri dank dem Konzept dann auch beim Bund Geld beantragen, sagt Thomas Brunner.
Das Konzept hat man eigentlich für einen Wanderweg schon seit Jahren macht man das, dass man historische Verkehrswege eben auch kann unterstützen mit Bundesmitteln. Bei dem Strassenbau, bei der Autostrasse, ist das bis jetzt einfach noch kein grosses Thema gewesen, aber das wird sicher in den nächsten Jahren vermehrt der Fall sein.
Und aus Sicht der Denkmalpflege ist auch klar, gerade der Kanton Uri mit seinen vielen Passstrassen, vor allem mit den Transitrouten über Gotthard, ist da besonders in der Pflicht, besonders auf den Umgang mit der historischen Bausubstanz zu achten.
Der Christian Oechslin über den Denkmalschutz auf Urner Passstrasse. Und ein Artikel mit Bildern, wo der gelungene Beispiel von so Passsanierungen sieht oder eben weniger gelungene, findet ihr bei uns online unter srf.ch. Ihr hört die SRF 1 mit dem Regionaljournal Zentralschweiz. Es ist jetzt gerade 5 vor 6. Der erste Mittwoch war geprägt von einem Gemisch aus Sonne und Wolken. Und etwa so mit ein bisschen mehr Sonne geht es auch morgen weiter. Details dazu jetzt im Wetterbericht mit dem Lucian Schmassmann von SRF Meteo.
In der Nacht ziehen ein paar dichtere Wolkenfelder über die Region und die Temperaturen sinken darum nur knapp unter den Gefrierpunkt. Z Andermatt, dort gibt es aber die Tiefstwert von etwa minus 10 Grad. Morgen ist es dann grösstenteils sonnig. Einfach am Morgen hat es den Bergen noch eventuell nur ein paar Wolkenreste umeinander und vor allem auch auf der Oben werden die Wolken wieder ein bisschen mehr. Und nach dem kalten Morgen gibt es dann einen milden Nachmittag mit rund 11 Grad am Vierwaldstättersee und sogar auf 2000 Meter Höhe liegen dann am Nachmittag die Höchstwerte bei knapp 2 Grad. Am Freitag geht es dann gerade im gleichen Stil weiter. Abgesehen von ein paar Wolkenresten und einzelnen Hochnebelfeldern am Morgen gibt es einen sonnigen Tag. Am Nachmittag ist es aber einfach 1-2 Grad weniger mild als am Morgen und dazu bloß am Freitag auch noch eine schwache bis mäßige Brise.
Mittwoch, den 2. März, haben wir die wichtigsten Themen aus unseren Sendungen von heute. Die gibt es jetzt noch einmal kurz zusammengefasst mit Miriam Breu.
Die neue Software für die Administration an der Luzerner Volksschule EduCase wird möglicherweise schon viel früher abgestellt als geplant. Das, weil die Firma BaseNet, die diese Software entwickelt, den Vertrag mit dem Kanton Luzern per sofort gekündigt hat. Per sofort heisst im Extremfall, dass die Software nur noch bis diesen Freitag läuft. Ob das wirklich so ist, der Luzerner Bildungsdirektor Marcel Schwertzmann sagt.
Das kann ich nicht sagen. Wir sind nach wie vor in Kontakt mit der Lieferantenfirma und dem VLG. Aber das steht im Schreiben drin und da muss ich mich auf das einstellen.
Schon bevor die Softwarefirma die Reissleine gezogen hat, hat der Kanton Luzern das Projekt abbremsen, weil es zu lang gegangen ist und weil man auch inhaltlich nicht zufrieden war damit. Auf dem Areal der Schule St. Michael Zug soll es einen Neubau für die Pädagogische Hochschule geben. Heute ist eine Machbarkeitsstudie vorgestellt worden. Wie viel das Bauprojekt kostet, ist noch nicht klar. Finanzieren aber tut es Privatschule. Der Kanton und die Stadt Zug, die auch Räume brauchen, sind die Mieter.
Und auch das gibt heute zu reden.
Die Zuckerfirma Bossart hat letztes Jahr fast 45% mehr Gewinn gemacht. Über 98 Millionen Franken bleiben in der Kasse. Der Grund dafür starke Nachfrage zu Europa und zu Asien. In den Kantonen Obwalden und Nidwalden sind Initiativen zustande gekommen, von einem Plan für einen Klimaschutz fordern. Nämlich das Ziel von CO2 Netto Null bis 2040. Und der Logistikkonzern Kühne und Nagel reagiert auf einen Krieg in der Ukraine. So werden auf Russland per sofort nur noch Pharmaprodukte und Hilfsgüter geliefert.
So viel für heute vom Regionaljournal Zentralschweiz. Für die Sendungen verantwortlich ist Huli Stauder. Am Mikrofon verabschiedet sich der Sammy Studer.
Das war ein Podcast von SRF.